Wir leben ja in Zeiten, die nicht so einfach sind. Es ist schwierig durchzusehen. Die Frage ist, wie können wir all das einordnen, was hier gerade so geschieht? Was hat es mit diesen Coronaviren wirklich auf sich? Was hilft wirklich? Welchen Nutzen oder Schaden machen die getroffenen Maßnahmen dagegen? Ganz praktisch, warum verschärft Deutschland jetzt die Maßnahmen Richtung Herbst und Dänemark hebt sie völlig auf? Haben die dort was völlig anderes oder wie hängt das zusammen? Es gibt da so viele verschiedene, auch widersprüchliche Meinungen dazu. Es gibt gegensätzliche Studien zu dem allen. Man kann alles Mögliche und Unmögliche dazu lesen und hören. Wie macht man es richtig? Soll man sich impfen lassen? Wenn ja, wie oft und womit? Oder auch nicht? Wie sollen wir uns verhalten in dem allen? Sollen wir dankbar mitmachen, was uns gesagt wird? Sollen wir zähneknirschen mitmachen? Sollen wir Widerstand leisten, offen oder versteckt? Vieles nervt jedenfalls einfach. Es nervt einfach, weil immer wieder neue Bestimmungen sind und man muss wieder gucken, was gilt jetzt gerade und wieder neue Maßnahmen getroffen werden. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr und am Morgen wieder verschärft und mal rauf, mal runter, mal Test, mal ohne Test, mal mit Selbsttest. Nein, die zählen nicht mehr. Kann ich meinen Geburtstag planen? Kann ich ihn feiern? Können wir die Hochzeit angehen oder wird es nichts? Können wir in Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Was geht dort? Oder geht's doch nicht? Was kann man noch planen? Wie soll man planen? Ist es eigentlich nichts mehr klar und alles ändert sich auch immer wieder. Wird das irgendwann besser oder wird es noch schlimmer? Es ist jedenfalls anstrengend. Das kann man vielleicht sagen und man könnte depressiv werden oder verrückt und tatsächlich nimmt beides zu, sagen die, die damit beschäftigt sind. Also von daher doch eine nicht so ganz einfache Lage. Wer etwas Lebenserfahrung hat, und das sind wir inzwischen alle, der kann etwas bestätigen, was diesen Tagen in gesteigertem Maße gilt, nämlich erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Manche sagen auch, der Mensch denkt und Gott lenkt, und es stimmt auch, in den Sprüchen steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Aber da sind wir vielleicht beim Nächsten. Lenkt Gott das alles, was jetzt gerade abgeht, tatsächlich? Jedenfalls muss er es ja zulassen, wenn er Gott ist, geschieht nichts ohne ihn. Also ist er irgendwie drin. Nichts kann ohne seine Zustimmung oder Zulassung geschehen. Aber können wir Gottes Handeln erkennen? Und wo und wie? Und wenn schon, können wir Gottes Handeln anerkennen? Können wir bekennen, Gott, du machst alles richtig, auch jetzt? Können wir überhaupt Gottes Wege erkennen? Sollen wir sie gehen, voll Vertrauen, mutig oder dankbar? Festen Schrittes oder schwanken wir eher, zögern wir? Eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was Gott vorhat, oder? Wissen wir es? Vielleicht zweifeln wir auch, wo ist denn Gott in dem Allen? Ja, gibt es ihn überhaupt? Muss nicht jeder für sich irgendwie klarkommen und schauen, was für ihn richtig ist? Wir haben so unsere Pläne und Vorstellungen. Dann sind da noch Gottes Pläne. Dann ist das, was tatsächlich geschieht. Und wie kriegt man das alles zusammen? Oder kriegt man es überhaupt zusammen? Da habe ich eine kleine Skizze mitgebracht, vielleicht hilft die. Da ist so unser Plan, wie wir so denken. Wir steuern Ziel an und dann gehen wir mal drauf zu. oder fahren drauf zu mit dem Radl. Und dann sehen wir drunter Gottes Plan. Da ist vieles mit eingebaut, was man von vorne nicht sieht. Und das, was wir alle wissen, ist, so glatt verläuft unser Leben in der Regel nicht. Auch nicht unser Leben im Glauben oder unser Leben als Christ. Wir überblicken vorher vieles gar nicht. Das Leben ist eher wie eine Gebirgswanderung. Wir waren gerade wieder in den Bergen. Erstens geht es da immer mal rauf und runter und nicht so schön gleichmäßig hin. Und zweitens denkt man oft, na, da hinten ist gleich der Berg, wir sind gleich da. Und wenn man näher kommt, merkt man Täuschung, da ist noch ein Tal dazwischen, es geht nochmal runter, das hat man von vorne gar nicht gesehen. Und dann kommt vielleicht noch eins und noch eins. Man sieht das so in der Perspektive von weiter weg gar nicht. Und bis man dann dort ist, ging es doch ein ganzes Stück anders und auch länger und überhaupt. Und so diese Lage oder was man im Gebirge öfter erleben kann, denke ich, erleben wir auch in unserer Lebenspraxis mitunter, dass wir so unsere Ziele anvisieren, dass wir unsere Vorstellungen haben, aber die Praxis dann doch etwas anders ist, auch abwechslungsreicher und vielleicht länger komplizierter. Das Leben ist eins der kompliziertesten. Und es gibt so ein billiges Evangelium, das manche sagen, komm zu Jesus, dann wird alles gut und dann werden alle Probleme gelöst. Und das stimmt so nicht. Jeder, der Christ ist, weiß das, der länger Christ ist, dass es so nicht stimmt und das hat Jesus auch nie gesagt. Das steht so in der Bibel nicht drin. Im Gegenteil, er sagt zum Beispiel, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Der nehme sein Kreuz auf sich, da stirbt einiges. Und bevor wir sterben, ist auch schon manches an unseren Wünschen und Vorstellungen gestorben und dem, was wir gerne festgehalten hätten und was nicht so geworden ist, wie wir es gerne gehabt hätten. Das erlebt jeder. Einfach ist das jedenfalls nicht unbedingt, was Jesus versprochen hat. Trotzdem ist es verheißungsvoll. Verheißungsvoll ist es. Jesus ist ja auf die Erde gekommen, um Gottes Plan zu verwirklichen. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann werden wir damit einbezogen. Das heißt, Gott möchte seinen Plan mit uns verwirklichen. Er hat einen Plan für unser Leben. Und er will seinen Plan auch durch uns verwirklichen. Er will uns ja gebrauchen für das, was er vorhat. Mit unseren ganz verschiedenen Gaben und Eigenarten. Aber da werden wir vermutlich nicht immer alles verstehen. Weil Gott ist Gott und wir sind Menschen, da ist ein Unterschied. Wir können gar nicht alles verstehen, wir werden auch Gottes Wege nicht immer verstehen, aber wir dürfen ihm immer vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig, muss man eigentlich nicht sagen, aber vielleicht muss man sich's mal wieder klar machen, wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann ist es ganz bestimmt Jesus und dann ist es ganz bestimmt Gott. Er steht zu seinem Wort. Und da dürfen wir eine Sache zum Beispiel wissen, die hat Paulus mal so formuliert, denen, die Gott lieben, wirkt er alles zum Guten mit. Luther hat es übersetzt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das Beste, im Urtext steht das Gute, ist aber auch nicht immer gleich zu sehen und zu verstehen. Und auch dieses Gute oder dieses Beste entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Es meint auch nicht immer das, was wir unter Gutem oder Bestem verstehen. Es kann sein, dass Gott andere Dinge im Blick hat. Und das Gute ist das, was Gott geplant hat. Und wenn wir dort in Römer 8 weiterlesen, was dieses Gute ist, wozu es uns dienen soll, dann entdecken wir, sein Plan ist, dass wir Jesus näher kommen oder Jesus ähnlicher werden, dass wir ihm gleich sein sollen, steht da sogar, wenn man da mal liest. Das ist der Textzusammenhang. Aber an diesem Vertrauen festzuhalten, auch das muss mir jetzt zum Guten mitwirken. Gott hat etwas Gutes vor, immer noch, mit mir und auch mit dieser Welt. Das ist auch nicht so einfach, besonders wenn es durch schwierige Situationen geht. Aber genau diese Dinge werden auch in Römer 8 dann genannt, gleich nach unserem Vers. Dann nennt Paulus Druck oder Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Mangel an Kleidung, Gefahren und noch Schlimmeres. Und die Frage ist immer, wie kann man da an Gott festhalten? Wie kann man da Gott vertrauen? Wie kommt man da durch? Und das Herausfordernde ist, dass Paulus nicht nur schreibt, wir kommen da gerade noch so durch, sondern er schreibt, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Könnte übersetzen, aus dem allen gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Wie kommen wir dahin? Und da ist es manchmal hilfreich, unsere, ich nenne sie mal, geistlichen Vorfahren zu fragen oder unsere geistlichen Väter, die vor uns geglaubt haben. Und wir müssen nicht alles neu finden und erfinden. Und ich entdecke gar nicht so selten, wenn ich so ältere Bücher auch lese oder Bücher von Christen, die längst nicht mehr auf der Erde sind, dass die oft noch eine ganz andere Tiefe hatten als wir heute. Oder als es die Bücher oder Lieder oder sonst was haben, die wir heute haben. Einer dieser Glaubensväter ist Oswald Chambers, weiß nicht, ob den jemand kennt. Er starb 1917 schon, im Alter von nur 43 Jahren. Es war ein Baptistenprediger in Großbritannien, war aber als Bibellehrer in vielen Ländern unterwegs und bekannt. Und sehr bekannt ist von ihm sein Andachtsbuch, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist ein Klassiker unter Christen und gehört zu den meistgelesenen christlichen Schriften überhaupt. Ist jetzt irgendwo wieder neu aufgelegt worden, auch sprachlich so überarbeitet, dass man es wieder besser versteht. Die ältere Fassung ist vom Satzbau her an allem etwas schwierig heute zu verstehen, finde ich. Er hat aber mehr geschrieben und ein Buch von ihm, was es leider nur im Englischen gibt, heißt Die christlichen Disziplinen. Die christlichen Disziplinen. Klingt schon streng. Und er hat damals erkannt, die Christen sind überhaupt nicht gut genug darauf vorbereitet, den Schwierigkeiten zu begegnen, so wie Jesus das eigentlich erwartet. Oder im Sinne von Jesus den Schwierigkeiten zu begegnen. Und wenn er das schon damals so sagt, dann denke ich, ist es heute nicht unbedingt besser geworden, eher schlechter. Und da hat sein Buch einen interessanten Untertitel. Damals gab es noch richtig lange Untertitel, das gibt es heute auch überhaupt nicht mehr, würde man keine mehr zumuten. Untertitel, also Haupttitel ist die christlichen Disziplinen und dann Aufbau eines starken christlichen Charakters durch die Schule göttlicher Führung, durch die Schule des Leidens, durch die Schule der Gefahr, durch die Schule der Gebetseinsamkeit und durch die Schule der Geduld. Das sind interessante Schulen, die man da besuchen kann bei ihm. Und da habe ich etwas gefunden aus dem Abschnitt die Schule der Gefahr. Dazu würde ich jetzt einiges vorstellen. Und da verweist er zunächst auf die Ankündigung von Jesus. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschrecket nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Das ist eigentlich ein bekanntes Wort. Lukas 21 zum Beispiel. Und wenige Verse weiter spricht er auch, ihr werdet hören von solchen und solchen Dingen. Und das sind wir eigentlich auch bei dem, was wir jetzt gerade weltweit erleben. Jesus hat es angekündigt, das kommt. Und Chambers schreibt, unser Herr schreibt viel von Gefahren und Unheil. Doch wir verschließen absichtlich unsere Augen und Herzen und unseren Verstand davor. Wenn diese Dinge dann tatsächlich eintreten, sind wir, falls wir überhaupt nachdenken, schnell mit unserer Weisheit am Ende und wissen nicht, was zu tun ist. Ich aber habe euch solches gesagt, wenn die Stunde kommt, dass ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe, sagt der Jesus an anderer Stelle. Heute fragen viele, fährt jetzt Oswald Chambers fort, damals Erster Weltkrieg, ist der Krieg vom Teufel oder von Gott? Er antwortet, der Krieg ist von keinem von beiden, er ist von der Menschheit, obwohl sowohl Gott als auch der Teufel etwas damit zu tun haben. Krieg ist ein Willenskonflikt, entweder zwischen Einzelpersonen oder zwischen Nationen. Und gerade jetzt, Erster Weltkrieg, gibt es einen schrecklichen Willenskonflikt zwischen Nationen. Wenn ich meinen Willen gegenüber anderen Menschen nicht durch Diplomatie durchsetzen kann, dann ist Krieg der letzte Ausweg. Das wird so sein, bis Jesus Christus wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet. So schreibt Chambers. Genauso können wir uns heute den Kopf zerbrechen über verschiedene Dinge. Wo kommt das Virus her? Da gibt es ja mehrere Theorien und Möglichkeiten. Ob wir das jemals verstehen und rauskriegen, weiß ich nicht. Und wenn, wird es uns vielleicht auch gar nicht so viel nutzen. Das hilft jetzt auch nicht weiter. Auch hier gilt dasselbe, was er über den Krieg gesagt hat. Es gibt hier menschliche Komponenten, zweifellos. Einmal haben Menschen nicht aufgepasst, entweder sich nicht umweltgerecht verhalten oder im Labor nicht aufgepasst oder gentechnisch manipuliert, da gibt es durchaus Anhaltspunkte dafür, weiß man nicht genau. Dann haben wir die Globalisierung, dadurch verbreitet sich alles überall, das war früher auch nicht so. Das Ganze, was hier abgeht, hat dazu meiner Ansicht nach auch eine dämonische Komponente, das kann man an verschiedenen Dingen ablesen. Und Gott hat seine Finger ebenfalls im Spiel. Er hat das zugelassen und es könnte sogar etwas mit seinen Gerichten zu tun haben. Und zwar nicht, dass er uns vernichten will, sondern immer noch zur Umkehr ruft. Wobei Gott das in der Geschichte immer so gemacht hat, auch mit Israel, er schickt eine Warnung, wenn die nicht gehört wird, kommt die nächste Warnung. Also es verstärkt sich immer, ob sie eventuell noch hören und umkehren, bis dann die Katastrophe kommt. Ja, aber Gott will eigentlich aufrichten, auch durch Gerichte, will auf etwas aufmerksam machen und uns zu sich ziehen. Und da gibt es durchaus auch bei der Covid-Geschichte, und wie die verlaufen ist, verläuft sehr interessante Hinweise, biblisch gesehen. Ich habe da ein interessantes Buch im Urlaub gelesen, wo ich gemerkt habe, Gott hat wirklich die Geschichte bis in diese Dinge in der Hand. Er redet auch dadurch. Hören wir nochmal weiter auf Oswald Chambers, hat die Überschrift die Unausweichlichkeit von Gefahr. Jesus sagt über die letzte Zeit, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Unruhen. Akatastasias im Griechischen. Das bedeutet auch Erschütterungen oder Verwirrungen, Unsicherheiten, Beeinträchtigungen, Haltlosigkeiten, Zustände von Unordnung. Und ganz wörtlich heißt es, es kommt von einem Wort her, wo es heißt, da ist etwas gesetzt, das ist jetzt so, und dieses Wort hebt das auf. Das, was gesetzt ist, gilt nicht mehr. Es kommt durcheinander, was einmal gesetzt war und eigentlich immer feststand, wo man sich immer danach richten konnte, plötzlich ist es anders. Dieses Wort steckt da. Es ist eben nicht mehr gesetzt und selbstverständlich, wie das früher war. Gewohnte Abläufe kommen durcheinander, bisherige Gesetze und Regeln gelten nicht mehr. Und genau das Diese Lage haben wir jetzt. Und da schreibt Oswald Chambers weiter: Menschen, die unter der Herrschaft Jesu leben, sollten von dieser Haltlosigkeit und Unruhe, von dieser Unordnung nicht betroffen sein. Jetzt zitiert er die Bibel, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Da steht wieder dieses Wort, Akatastasia, also dieser Gott ist nicht ein Gott dieser Haltlosigkeit, dieser Unruhe, sondern des Friedens. Des Friedens. Weiter Chambers, in den Gesprächen mit den Jüngern beharrt unser Herr ohne Panik, ohne Leidenschaft und ohne Angst auf der Unausweichlichkeit von Gefahr. Er sagt, dass wir mit solchen Dingen rechnen müssen. Mit Krieg, mit Bosheit, mit Hass, mit Eifersucht, mit Verachtung, mit Verbannung und mit Tod. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr nicht erschreckt, wenn sie geschehen. Denkt daran, dass ich es euch gesagt habe. Haben wir begriffen und realisieren wir, dass das Schlimmste geschehen muss? Und doch sagt Jesus, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Chambers, wir hören nicht nur von Kriegen und Unruhen, sie sind da. Sie sind keine Einbildung, die Sache existiert, es gibt kein Entrinnen davor. Jesus Christus hat nicht gesagt, ihr werdet verstehen, warum der Krieg gekommen ist, sondern habt keine Angst. Lasst euch nicht in Panik versetzen. Duckt euch nicht ängstlich nieder. Lasst euch nicht in Angst und Aufregung versetzen. Das soll euch nicht in Unruhe versetzen. Verzagt nicht. Geratet nicht aus der Fassung oder in Geistesverwirrung. So kann man dieses Wort übersetzen, was da steht. Chambers weiter. Es ist erstaunlich, wie sehr wir ignorieren, was Jesus Christus uns sagt. Ich sage diesen Satz nochmal. Es ist erstaunlich, wie sehr wir ignorieren, was Jesus Christus uns sagt. Er sagt uns, dass die Nationen in Krieg, Blutvergießen und Verwüstung enden werden. Wir ignorieren, was er sagt. Wenn der Krieg, wenn Erschütterungen und Verwirrung kommen, dann verlieren wir den Glauben an Gott, dann verlieren wir unseren inneren Frieden und reagieren in Panik. Die Grundlage von Panik ist immer Feigheit. Kommt eine Überschrift, der Impuls von Panik. Seid nicht erschrocken. Es gibt etwas, das schlimmer ist als Krieg, die Sünde. Was uns erschreckt, ist nicht das, was Gott beunruhigt. Wir bekommen ungeheure Angst, wenn unsere soziale Ordnung zerbricht. Das dürfen wir auch. Und wir bekommen Angst, wenn Hunderte von Menschen getötet werden. Wir vergessen jedoch, dass es etwas viel Schlimmeres gibt, nämlich sündiges, abscheuliches Leben, das Tag für Tag, Jahr für Jahr in unseren Städten gelebt wird. Menschen ohne eine Spur von Reinheit in ihrem moralischen Leben. Das ist schlimmer. Wie viele von uns kümmern sich in Zeiten des Friedens und westlicher Zivilisation keinen Deut um den Zustand der Herzen der Menschen gegenüber Gott? Und doch sind das die Dinge, die im Herzen Gottes Schmerz bewirken, nicht Kriege und Verwüstungen, die uns so aufregen. Die menschliche Seele ist derart geheimnisvoll, dass Menschen angesichts einer großen Tragödie mit Dingen konfrontiert werden, denen sie vorher nie Beachtung geschenkt haben. Verursachen die Schrecken, die überall sind, Panik? Jesus wird es seinen Jüngern niemals erlauben, in Panik zu geraten. Er sagt, dass das Sorgen die große Sünde eines Jüngers ist. Sieh den Tatsachen ins Auge. Nur wenige von uns stellen sich den Tatsachen. Wir verharren lieber in unseren Fiktionen, unseren eigenen Vorstellungen. Der Herr lehrt uns jedoch, den Dingen ins Gesicht zu sehen und sagt uns, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, fürchtet euch nicht. Angst zu haben ist die natürlichste Sache der Welt. Es gibt kein natürliches Herz eines Menschen, das angesichts derartiger Dinge nicht erschrickt. Es ist vielmehr ein Beweis der in uns wirkenden Gnade Gottes, wenn wir dann nicht erschrecken. Unsere Haltung muss sein: Vater, ich weiß nicht, was diese Dinge bedeuten. Es sieht aus wie Hunger und Not, aber du hast gesagt, erschrecke nicht. Also werde ich nicht erschrecken. Du hast gesagt, lass dein Herz nicht beunruhigt sein. Also werde ich mich nicht beunruhigen, sondern mein Vertrauen auf dich setzen. Das ist das wahre Zeugnis. Es ist sehr leicht, auf Gott zu vertrauen, wenn es keine Schwierigkeiten gibt. Doch das ist überhaupt kein Vertrauen. Es ist ein einfaches Ruhen des Gemütes in einer selbstgefälligen Stimmung. Wenn jedoch Krankheit im Haus ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn Tod da ist, wo ist da unser Vertrauen auf Gott? Der deutlichste Beweis dafür, dass Gottes Gnade in unseren Herzen am Werk ist, ist, dass wir nicht in Panik geraten, dass wir im Frieden bleiben, auch in solchen Situationen. Ich greife nochmal diesen Satz raus. Es ist erstaunlich, wie sehr wir ignorieren, was Jesus Christus sagt. Jesus hat seinen Jüngern zum Beispiel immer wieder gesagt, ich werde gekreuzigt, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Genau das, was er angekündigt hat, ist passiert. Und wie haben die Jünger reagiert? Als Jesus gekreuzigt wurde, gerieten sie in Panik. Und als er auferstanden ist, haben sie es nicht geglaubt. Ja? Also wir befinden uns da in sehr guter Gesellschaft. Die Praxis ist erstmal so. War bei den Jüngern so. Und wir müssen uns jetzt nicht schämen, wenn sie bei uns genauso ist. Das ist genau das Menschliche. So sind wir. So waren auch die Jünger. Obwohl Jesus anders gesagt hat. Trotzdem sollten wir vielleicht auch daraus lernen und sagen, Jesus, du hast das so gesagt, wie kommen wir dahin? Denn es wird auch das passieren, was Jesus noch angekündigt hat. Also nicht nur, dass er gekreuzigt wird und auferstehen, auch die Dinge, die ich vorhin genannt habe, hat er angekündigt und die passieren auch. Und wie kommen wir da durch diese Zeiten? Wie kommen wir da durch? Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können Tag und Nacht Nachrichten hören und lesen und uns mit den vielen Problemen und Vermutungen und Prognosen beschäftigen. Dann sind wir gut informiert, aber es geht uns vermutlich dadurch nicht unbedingt besser. Vielleicht sogar schlechter. Ne? Politiker versprechen das Blaue vom Himmel und vergessen ganz schnell, was sie versprochen haben, im Vertrauen darauf, dass die Bevölkerung es auch vergessen hat. Und wir erleben auch seit einiger Zeit, dass die Regierung sehr gezielt mit Angst arbeitet, dass sie bestimmte Szenarien entwerfen, um Druck auszuüben. Und die Strategiepapiere sind bekannt. Also es gibt interne Papiere, die genau darauf angewiesen haben, macht den Leuten Angst, um die Maßnahmen durchzusetzen. Das ist also ganz gezielt, ist nicht Zufall, das kann man nachlesen. Und ich entdecke, dass Jesus da ganz anders ist. Er schenkt uns von Anfang an reinen Wein ein. Nicht nur in Bezug auf die letzte Zeit. Er sagt zum Beispiel seinen Jüngern vorher schon, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist jetzt nicht sehr positiv, ja, aber er sagt von Anfang an die Dinge, wie sie sind und wie sie kommen. Er verspricht nichts Falsches. Er sagt, seht diesen Tatsachen ins Auge, das kommt so. Aber er arbeitet nicht mit Angst. Genau das nicht, sondern dort kommt bei Jesus das Gegenteil. Er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht, kein Haar kann euch gekrümmt werden, ohne dass Gott es zulässt. Fürchtet euch nicht. So ist Jesus. Macht es also etwas anders. Und dann gibt er uns Verheißungen, die er und die Gott ganz bestimmt erfüllen wird, die wird Gott nicht vergessen. Und wir sollten sie deshalb auch nicht vergessen. Sein Reich kommt und vieles, was jetzt ist, sind so Vorwehen. Wir sollten also nicht nur bis zu den Wehen schauen, sondern auf das Kind, was dann geboren wird. Das ist besser. Sein Reich kommt, Es wird alles gut, es wird sogar sehr viel besser, als wir uns vorstellen können. Was Gott tun wird, wird alle unsere Vorstellungen an Gutem weit übertreffen, werden wir alle überrascht sein. Und das ist die Alternative. Das heißt, unsere Alternative ist, dass wir uns ernsthaft mit dem beschäftigen, was Jesus gesagt hat. Und das müssen wir, wenn wir nicht angesichts von Schwierigkeiten in Panik geraten wollen, wie die Jünger. Es wird vielleicht immer noch passieren, ja, ich will das gar nicht beschönigen. Aber vielleicht sollten wir beten, Herr, öffne uns die Ohren, die inneren Ohren des Herzens, dass wir dein Wort auch in dieser Lage, wo uns so viel beschäftigt und so viel bedrängt und die Schlagzeilen so riesengroß sind, dass wir dein Wort tatsächlich hören und innerlich aufnehmen können, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort hören. Herr, gib uns ein inneres, ein geistliches Verständnis. Lass uns erkennen, was wir wissen müssen. Lass uns das im Herzen aufgeht. Es steht tatsächlich x-mal drin, fürchtet dich nicht, erschreckt nicht, lasst euch nicht durcheinander bringen. Aber was heißt denn das jetzt für mich? Wie komme ich denn dahin? Wie begründet Gott das? Dass das ins Herz rutscht, dass wir das auf uns wirken lassen, dass wir das aufnehmen, was Jesus da sagt. Wir lesen im Alten Testament dreimal, dass Gott sein Volk anklagt und sagt, ihr habt zwar Ohren, aber hört nicht. Der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten gesandt, aber ihr habt nie hören wollen, eure Ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht. Und im Neuen Testament hat Jesus persönlich seine Hörer und Jünger insgesamt 16 Mal aufgefordert, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also man kann etwas äußerlich hören oder so mit dem Herzen, dass es tatsächlich im Herzen aufgeht und wir in das hineinkommen, was Gott uns sagt. Und das ist immer ein Geschenk, wenn das gegeben wird. Das können wir gar nicht produzieren, aber wir können darum bitten, dass uns dieses innere Ohr geöffnet wird und wir können entscheiden, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, mit den Katastrophenmeldungen oder mit dem, was Gott vorhat. Und von daher glaube ich, dass gerade jetzt das Wichtigste, was wir tun können und müssen, dass wir Zeit verbringen mit dem Wort der Bibel, dass wir Zeit verbringen in der Stille, dass wir Gott suchen, Herr, was möchtest du uns sagen? Wie möchtest du, Gott, dass wir durch diese Zeiten gehen? Dass wir diese Zeiten, auch diese Bedrängnisse, diesen Druck bestehen können. Wie können wir denn das bestehen? Und da gibt es einen Satz, mit dem ich schließen will, und der macht Hoffnung. Buch Daniel ist auch so ein Buch, was bis in die Endzeit schaut, gerade in den letzten Kapiteln. Und dort sagt er für diese letzte Zeit, die so schwierig ist, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und handeln. Das wird kommen. Das kann kommen. Und es kann nach allen Anfechtungen und Kämpfen und allen Ängsten, die wir auch durchmachen, auch bei uns kommen. Das sind Realitäten, die Gott schenken kann und will. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und handeln. Das so als Ermutigung, oder mich hat der Oswald Chambers da sehr, sehr angesprochen, dass der das so schreibt, vor über 100 Jahren inzwischen, und trotzdem herausfordernd und vielleicht sogar passend auch für unsere Zeit, da hat sie im Krieg geschrieben. Und ich merke immer mehr, gerade diese alten Väter machen uns da einiges vor, was wir von ihnen lernen können. Oder was uns herausfordert, wie sie es wollen. Ich möchte gern beten. Danke, Gott, dass du keine falschen Versprechungen machst. Dass du uns reinen Wein einschenkst, sagst, was kommt. Aber danke, Herr Jesus, dass du kommst und dass wir zu dir kommen können. Und wenn du bei uns bist, deine Engel bei uns sind, dann nimmst du auch die Angst weg und müssen wir uns nicht durcheinander bringen lassen. Wir sind oft durcheinander, wir haben Angst, wir machen uns Sorgen, das ist so. Aber du bist größer und dein Wort ist größer. Und das lass uns sehen und verstehen und so ins Herz aufnehmen können, dass es Frucht bringt und dass wir auch diesen Ermutigungen nachkommen können, die du, Jesus, gesagt hast, dass wir nicht erschrecken und keine Angst haben. Danke, dass du uns mit Gutem beschenkst. Amen.